Willkommen zum zweiten Teil der Doppelfolge zu den Epstein-Akten. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gern eine Folge zurück. In diesem Teil sprechen wir mehr darüber, was diese Akten eigentlich mit uns als Betroffenen machen und wie du auch gut auf dich achten kannst, wenn dich die Berichterstattung triggert, wenn du merkst, dass sie Gefühle in dir auslösen, wie Wut, Ohnmacht, Ekel und so weiter. Ein anderes Beispiel, auch gerade leider sehr aktuell. Knappe 5% Kürzung für PsychotherapeutInnen, die sowieso viel zu wenig Geld verdienen. Das ist der Berufsstand der ÄrztInnen, die nur die Hälfte von dem, was andere FachärztInnen verdienen, bekommen. Und die bekommen jetzt nochmal minus 5%.
Je weiter das geht, umso mehr verstehe ich, warum unsere Therapeutin schon vor Jahren entschieden hat, sie hat gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, sie macht nur noch Privatpatienten, was hinten raus natürlich scheiße für Patienten ist, aber anyways, ja. Selbstschutz vor Fremdschutz, you name it.
So, das einfach mal als anderes Beispiel, so Frust, okay, was kann man da machen? Demo, Petition, mit anderen Menschen drüber sprechen, ja, und am Ende des Tages bewirken wir was? Don't know, maybe not. Ja, wir sehen ja auch Haushaltskasse, es muss gekürzt werden. Seltsamerweise muss genau an den Schwächsten der Schwächsten gekürzt werden. Seltsamerweise ergibt das von der Mathematik her absolut keinen Sinn. Denn mehr psychische Krankheiten bedeutet mehr Krankschreibung, bedeutet mehr Frühverrentung, bedeutet mehr Dinge. So, also am Ende ist das teurer als Menschen.
Berechtigt das Hass trifft hier wieder sehr gut zu.
Ja. Ja, das ist eine, ich mag das Wort nicht so gerne, aber irgendwie, ja, es ist eine Milchmädchenrechnung. Ja, das ergibt keinen Sinn, hier 5% zu kürzen und am Ende aber viel, viel mehr Kosten zu haben, weil Menschen psychisch krank sind und nicht aufgefangen werden.
Bei uns hier in Halle wurden in letzter Zeit, gab es auch Proteste, Demos, weil der Haushalt sich nicht ausgekäst hat und plötzlich Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe einfach, die hatten kein Geld mehr. Es floss kein Geld mehr mehrere Monate und die mussten dicht machen. Und erst durch die Demo wurden dann Gelder wieder freigegeben, sodass die jetzt erstmal ein paar Monate wieder halbwegs gesichert sind. Aber darüber reden wir halt. Oder in Prozessen, dass eine Einrichtung, die ich besuche, kämpft für mehr Gelder, weil sie eben schon seit Jahren eben unterm Mindeststandard arbeiten für sehr viele Stunden für sehr wenig Geld. Und eine Aussage einer Politikerin, die man jetzt so nicht mal irgendwie, wo man sagen kann, aber wie kann sie nur, ist halt, sie müssen halt tatsächlich im Haushalt, sie kriegen vom Haushalt was, das sind die Zahlen, mit denen dürft ihr rechnen, viel Spaß. Und die müssen dann entscheiden, ja, wer fliegt jetzt zuerst, die Drogenhilfe, die Kinder- und Jugendhilfe, die Hilfe für die psychisch Kranken? Entscheide das mal so. Also zumindest auf kommunaler Ebene mag ich da gerade mal ein paar Politiker in Schutz nehmen. Aber ja, Milchmädchenrechnung, die von ganz oben kommt, ist halt so eine Sass-Situation.
Ja.
Ja.
Genau, und da einfach nochmal, okay, und was kann ich damit tun? Na, also wo kann ich mit diesem Gefühl hin? Was kann ich, möchte das Gefühl irgendwie umgesetzt werden? Und da auch wieder... Vielleicht schafft ihr das alleine, vielleicht schafft ihr das mit Friends and Family, vielleicht braucht es einen professionellen Rahmen. Na, da einfach nochmal die Werbung dafür. Das ist sinnvoll, solche Gefühle, die regelmäßig auftauchen und die uns immer mal wieder überrollen, sich die anzuschauen. Und da kommt wieder die Therapeutin in Mai, die sagt, wenn du es an der einen Stelle löst, lösen sich wahrscheinlich an vielen anderen Stellen auch Knoten. Na, also Wenn wir immer wieder mit dem gleichen Thema, egal auf einer Metaebene oder genau dieses spezifische Gefühl, wenn wir immer wieder an einer bestimmten Stelle gegen eine Wand rennen, dann tun wir das wahrscheinlich in vielen anderen Lebensbereichen auch. Und wenn wir das
Richtig.
schaffen, und ich will noch nicht mal auflösen sagen, wenn wir es schaffen, das zu beleuchten, uns das anzuschauen, festzustellen, ach guck mal, die Wand ist nur 1 Meter breit, ich kann um die Wand herumgehen.
Wie oft ich vor 1 Meter Wände gelaufen bin oder Wände, die quasi schon einen Türrahmen hatten, aber ich habe trotzdem den Pfosten genommen, weil der Pfosten war sicher.
Ja.
I like the Pfosten.
Ja, und da braucht es dann manchmal eine andere Person, ne, die uns darauf hinweist, sagt, sag mal, der Pfosten, der tut doch weh, oder?
Schon, aber er ist schön. Okay, Schere, falls du irgendwann Bock hast, drum rumzulaufen, just ask me, aber. Nee, und nur zu dem Gedanken her, also ihr müsst jetzt nicht alle eine Petition oder eine Demo starten. Manchmal reicht es auch schon, wenn man ein nettes Gespräch mit einer Freundin hat oder mit der Family. Weil Wut will einfach irgendwo hin. Die möchte gesehen werden, genau wie andere Gefühle auch. Die brauchen Raum, wo sie sich einmal abreagieren kann und wo dann gegebenenfalls sinnvolle Ideen kommen. Und es muss halt nicht immer die Demo oder sonst was sein, sondern vielleicht ist es das Teilen von einer Petition, vielleicht ist es das Hingehen auf eine Demo, vielleicht ist es das Bewerben von einer Demo. Und es sind kleine Sachen. Nicht jeder, also wenn wir jetzt alle anfangen, jeder eine Demo zu machen, dann haben wir so, das fände ich eigentlich ganz süß, dann hätten wir so eine Demo mit Demos, die eine Demo machen, also so eine Demo-Demo, wo jeder mit einem Schild rumrennt. Es wäre doch eigentlich auch mal so eine massive Demo gegen alles.
Ich bin gerade gestern Zug gefahren und da waren ganz viele mit so Warnwesten von Omas gegen rechts. Das fand ich richtig toll.
Oh, Omas gegen rechts sind sowieso cool. Es gibt auch
Ja.
Opas gegen rechts.
Da waren auch Opas dabei, aber die hatten die Warnwesten von den Omas an.
Na, manchmal muss man halt Abstriche machen als Mann. Sorry.
Ja.
Ja.
Ja, voll. Und ich finde das auch gerade nochmal wichtig, dass du es sagst. Ne? Also manchmal hilft auch einfach nur mit Friends reden. Ne? Und da muss noch nicht mal, und da sind wir genau bei dem Thema Koregulation. Ne? Da muss die Person noch nicht mal fachlich fundiert sein, sondern es geht darum, boah, ich bin gerade so wütend, kann ich mich gerade mal auskotzen? Und die anderen, ja, klar, kann ich gerade halten. So, und dann kommt einmal der Kotz raus und dann hat es vielleicht schon gereicht. Ne? Und vielleicht ist die
Richtig.
andere Person dann sogar noch informiert und sagt, ach Mensch, danke, dass du dir das angetan hast. Jetzt weiß ich auch
Jetzt bin
mehr.
ich auch aggro. Lass uns zusammen aggro sein, Grummel.
Agrohörnchen.
Aggrohörnchen. Komm, wir gehen Holz hacken.
Aber Holz ist teuer.
Holz ist, ja, ist wirklich teuer. Ich habe mit unserer Nachbarschaftshilfe haben wir mal so einen Deep Talk gehabt, dass wir sagen, also manchmal da bräuchtest du einen Raum, sowieso mit Frauen, die sich treffen, so wie so zum Holzhacken, einfach so diesen Frust in dieses Beil legen und Holz spalten. Das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Ja, die gemeinschaftliche Selbsthilfegruppe Holzhacken für Weltfrust. Vielleicht möchtet ihr die ja auch bei euch in der Nähe gründen, Regionalgruppen und so weiter.
Wild.
Wild.
Ich suche gerade einen Gedanken, warte ich ihn? Gefühle, genau. Wir wollten ja uns auch ein bisschen so gesellschaftlich das anschauen, ne? Deswegen, ihr merkt schon, liebe Zuhörenden, wir steigen gar nicht tiefer in die Epstein-Files ein, ne? Das haben wir am Anfang schon gesagt, weil es uns hier in dem Podcast gar nicht darum geht. Kleine Hörempfehlung, wenn ihr Team Podcast seid und einfach gut aufgearbeitet, journalistisch gut aufgearbeitet was hören wollt, kann der Podcast Mordlust spannend für euch sein.
Ein kurzer Kommentar aus der Nachbereitung des Podcasts. Mir ist aufgefallen, dass ich zwei Podcasts verwechselt habe. Sorry dafür. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich die beiden Podcasts gerade parallel höre. Also, die Epstein-Files, die drei super gut recherchierten, findet ihr auf dem Mord auf Ex-Podcast. Die Links haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Also nicht bei Mordlust, auch wenn ich den Podcast auch sehr empfehlen kann für alle, die True Crime gerne hören, sondern bei Mord auf Ex. Sorry.
Auch
Ah
wenn
ja, die
der
zwei.
Titel, genau, auch wenn der Titel was anderes impliziert. Da geht es um mehr als nur um Mord. Und die haben in mittlerweile 3 Podcast-Folgen die Epstein-Files, finde ich, sehr, sehr gut und sehr respektvoll aufgearbeitet und immer wieder auch die Opferperspektive reingebracht und auch aus Büchern von Betroffenen zitiert und mit Betroffenen gesprochen und so weiter. Genau, also da könnt ihr einfach mal Mordlust Podcast und dann gibt es 3 Folgen, 2 alte Folgen im Prinzip, die sie schon vor, ich glaube, 2 Jahren oder so publiziert haben, als damals die Epstein-Files präsenter waren und jetzt nochmal in der Aufarbeitung der neuen Files. Genau, da, falls jemand von euch in das Rabbit Hole rein möchte, fand ich die eine sehr angenehme und sehr auch feministische Weise auf die, genau, auf die Files. So, dann gesellschaftlicher Blick. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ne, dass in der Gesellschaft Ohnmacht entstehen kann, Frust, Happy World Syndrome, journalistische Aufarbeitung, die leider nicht so gut und so günstig passiert.
Ja.
Dann ist so ein bisschen die Frage, ne, wie wollen wir gesellschaftlich mit dem umgehen? Ne? Also ich habe das Gefühl, also was ich schön finde, ne, wir haben jetzt gerade viel kritisiert, was ich schön finde, analog zur MeToo-Bewegung beispielsweise oder auch analog zur Black Lives Matter-Bewegung, dass es gerade so eine Art Brennglas ist. Ne? Also es setzt einen Fokus aufs Thema. Dass mehr Medien gerade über das Thema berichten und zwar nicht nur über die Epstein-Files, sondern eben grundsätzlich über sexualisierte Gewalt und Missbrauch und Machtstrukturen.
Ja.
Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, also ich kann es total verstehen, ne, dass einige sagen, boah, aber das sagen wir seit Ewigkeiten und plötzlich ist es da. Und gleichzeitig bin ich dann eine Freundin von, hey, cool, dass es gerade da ist. Und ja, natürlich, manchmal braucht es medial wirksam, ne, den Billiardär, der jetzt da am Pranger steht, damit wir all die anderen Fälle auch sehen können, weil es quasi so präsent ist, dass den kann man jetzt nicht mehr interviewen und seine Komplizin Ghislaine Maxwell sitzt halt im Gefängnis und äußert sich nicht. Ne? Und dann kann man sich aber dann wieder runtergebrochen auf in der Gesellschaft, auf Fälle schauen, die da sind und wo man halt besser oder mehr berichten kann. Deswegen bin ich gar nicht so mad drum, dass es gerade präsenter ist. Für mich war auch tatsächlich die MeToo-Bewegung ja zum Beispiel mein Eye-Opener. Ne? Weil damals gesellschaftlich so viel darüber berichtet wurde, habe ich mich dann mit meiner Geschichte beschäftigt und festgestellt, ups.
Upsi.
Ich bin gar nicht nur solidarisch. Didn't know that.
Upsi-dupsi. Shit. Ja. Nee, also um es mal ganz, nennt man das polemisch, ich und Fachwörter. Ich weiß nicht, wie ich diese akademischen Kontexte eh überleben konnte, wo ständig diese Wörter fielen und ich erstmal googeln musste, weil Arbeiterkind. Wir dürfen die Chance des Diskurses über dieses Thema Missbrauch an Kindern und auch Machtmissbrauch, Menschenhandel und so, wir dürfen das jetzt gesamtgesellschaftlich nicht einfach wieder so im Sand verschütten lassen. Ist so das, was mein politisches Statement dazu sagen so würde. es ist so mein innerer Aufruf an der Gesellschaft zu sagen, bitte, wenn auch irgend möglich, solidarisiert euch, macht mit, informiert euch, tut, was ihr in eurem Rahmen tun könnt, um die Welt ein Stück besser zu machen. Weil, wie schon gesagt, ihr werdet an den Epstein-Files und der ganzen Geschichte nichts ändern können. Was ihr aber ändern könnt, ist euer Umfeld, euer näheren Bekanntenkreis und so weiter. Also wenn ihr Angehörige seid, wenn ihr Leute kennt, der Leute kennt, die damit betroffen ist, wenn ihr gemeinnützige Organisationen unterstützt, die solche Arbeiten machen. Man darf diese großen Gewitter nicht einfach wieder so, wie ich schon gesagt habe, im Sand verschwinden lassen. Sondern gesellschaftlich wünsche ich mir zumindest, dass das Thema weiterhin auf dem Präsentierteller ist, wo es eigentlich hingehört, wenn man darüber redet, dass, wenn ich jetzt hier so meinen Blog angucke, wahrscheinlich in jedem 5. Eingang mindestens ein Kind missbraucht wird. das darf nie wieder runter vom Präsentierteller. Dafür kämpfen ja feministische und andere Organisationen gegen sexualisierte Gewalt schon seit Jahren, dass das Thema eben kein Randthema ist, sondern ein Thema, was mitten unter uns quasi unterm Tannenbaum liegt zu Weihnachten.
Mhm.
So. Und ich hoffe und wünsche mir jedes Mal, wenn es so einen Knall gibt, dass immer mehr Menschen, und ich glaube, wir kommen dahin. Also ich habe es ja auch an den Schulen gemerkt, dass immer mehr Kinder firm sind in Sachen psychische Krankheiten, weil sie eben leider zum Großteil selber davon betroffen sind oder jemanden kennen, dass das auch genauso mit diesem Thema eben immer weiter in die Präsenz und immer weiter in den Kontext kommt der jüngeren Generation, die sagt, nee, das ist eben kein Randthema, Onkel Herbert. Und das geht uns alle was an. So. Also, ich glaube, wir haben Chancen. Aber wir haben immer sehr viele Chancen. Die Frage ist, wie nutzen wir sie und wofür? So. Ja.
Ja. Das finde ich auch voll schön. Auch so der Blick auf, okay, wir haben, also, ich glaube, weil die Epstein-Files halt so ein unglaublich viele Themen gleichzeitig aufmachen. Ne, wir haben Missbrauch, wir haben Grooming, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ne, das, wir haben Täterstrategien, wir haben ja im Prinzip moderne Sklaverei, wir haben grundsätzlich Missbrauch, Macht, Geld, Verstrickungen, Politik, Netzwerk. Ne, es sind so viele Themen, dass ich finde, man auch so, ich sag mal, so sein Thema finden kann darin und sagen kann, okay, das finde ich scheiße, da möchte ich mich für engagieren oder dagegen engagieren. Na, es sind so ganz viele Fäden, wo man halt anknüpfen kann.
Ja. Ich mag gerade diese Aussage. Dieses Thema finde ich sehr scheiße, dafür engagiere ich mich jetzt. Ja. Finde auch dein Thema, was du richtig scheiße findest und engagier dich noch heute.
Wir sollten Werbung dafür machen.
Finde ich auch. Ich finde, es ein guter Werbeslogan. Ja, weil ohne die Gefühle der Leute geht's nicht. Also, was ich eben schon gesagt habe, ohne die Empörung von Menschen geht's nicht. Und was als kleine Empörungsbewegung anfängt, kann eben immer größer werden. Im positiven wie auch im negativen Beispiel. Man denke an Corona-Zeiten oder aktueller Rechtspopulismus. Anyways, ich glaube, ich gebe die Hoffnung an die Gesellschaft nicht auf, dass das irgendwann das Präsenzthema hat, was es verdient und dass es eben wegkommt vom medialen Schlagzeilen-Empörungsding, sondern quasi Dauerthema ist, ohne dass das was Negatives ist, dass es Dauerthema ist.
Hm.
Ja. Und es ist halt auch ein Thema, woran die Gesellschaft wachsen kann und auch wächst. Mit der bewussten und gemeinschaftlichen Auseinandersetzung mit solchen Themen. Dadurch entstehen ja halt auch erst die ganzen Diskurse. Was wollen wir dulden? Was wollen wir nicht dulden? Was passt in unseren Kosmos? Was nicht? Und was ich noch als Gedanken hatte, ich glaube, weswegen viele Leute auch dieses Epstein-Ding so ein bisschen meiden wollen und können, es ist da drüben. Also das ist auch so ein Ding, was ich so bemerke bei mir und auch so bei anderen, mit denen ich da so ansatzweise drüber geredet habe. Das ist so ein, das ist ja so da drüben. So, das ist außerhalb meines Kosmoses. Und ja, war ja klar, dass das hier drüben bei den Amis und so. Und je weiter etwas weg ist von der eigenen Kultur oder von dem eigenen Land, wo man wohnt, umso weniger greifbar ist es. Das ist genau wie mit Ukraine-Krieg. Ja, das ist, also da sind es für viele, ist es ja da schon greifbarer geworden als die ganzen Kriege, die halt Israel und so Co. da immer abgehen. Damit bin ich quasi groß geworden. Das war für mich immer klar, so, ja, da unten ist immer Krieg, so, die machen da immer irgendwie Krieg, so. Und erst als es dann so Ukraine schon so langsam wurde, wo man so gemerkt hat, oh, das ist ja gar nicht so weit weg, so, und wo dann plötzlich klar wurde, es könnte auch Polen treffen und das ist ja direkt nebendran, Moment mal. Also je weiter etwas von mir entfernt ist, auch distanzmäßig, kilometermäßig, umso mehr neigt man natürlich auch dazu zu sagen, ja, das ist ja nicht. Und dann sind es halt solche Aussagen wie hier jeder fünfte Eingang, da könnte jetzt gerade ein Kind missbraucht werden, die dann erstmal den Realitätssinn wieder dazu holen, gesellschaftlich. Dass es eben nichts ist, was nur da drüben stattfindet, sondern was sehr realistischerweise wahrscheinlich hierzulande auch irgendwo stattfindet.
Ja, voll.
Ja.
Und da werfe ich noch eine, leider eine Strategie mit rein, die kennen wir ja auch schon, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, Victim Blaming. Ne? Ja. Um auch wieder für Menschen, die selber keine Missbrauchs- und keine Traumaerfahrung haben, um aus dieser Ohnmacht und diesem Frust rauszukommen, kann leider eine sehr gängige Strategie sein, den Opfern die Schuld zuzuschieben. Zu sagen, naja, aber die haben sich ja bezahlen lassen. So, ja.
Richtig.
Und sie war trotzdem 12. So,
ja.
Also quasi den Opfern eine Schuld oder zumindest eine Mitschuld zuzuschreiben,
ja.
Macht es für einige, in Klammern viele, leichter, das Narrativ zu sehen. Ne? So der Klassiker, naja, da gehören ja immer zwei dazu. Nee, bei Missbrauch und Macht nicht.
Ja, wir sollten diesen Spruch dringend aus unserer Gesellschaft streichen, wirklich. Der ist eigentlich fast nie wirklich gut.
Mhm. So, ne, also da einfach. Also vielleicht auch einfach ein bisschen zum Verständnis auf einer Metaebene, gerade für diejenigen von uns, die betroffen sind oder Fachpersonen, so, ja, das hat einen Sinn, ne? Das hat auch wieder den Schutz des Weltbildes, Surprise, weil in einer Welt, in der alles in Ordnung ist und in der immer zwei dazugehören, ist es für mich leichter, dem Opfer eine Schuld oder eine Teilschuld zuzuschieben und so mein Weltbild zu erhalten. Ne? Oder eben auch das Thema Täterstrategien oder TäterInnenstrategien, weil in diesem Fall haben wir auch eine weibliche Täterin. Das zu akzeptieren, ne, dass es Menschen gibt, die ganz bewusst sich Menschen aussuchen, die Missbrauchshintergründe schon haben, die aus instabilen Familien kommen, bewusst eine Frau als Lockvogel zu schicken, die dann quasi die jungen Mädchen den Tätern zuführt. So, what the fuck? Ja, das ist so, so schwer zu verstehen und zu glauben, dass es Menschen gibt, die so in Anführungsstrichen bösartig / strategisch, wie auch immer sind, dass sie solche Strategien aktiv und bewusst einsetzen. Es ist wieder leichter, das zu verleugnen. Es ist wieder leichter zu sagen, nee, das kann ja nicht sein. Oh, nee, das ist ja, weiß ich nicht. Ne, und da einfach nochmal zu sagen, nee, Leute, das gibt's. Es gibt Grooming-Strategien, es gibt TäterInnen-Strategien. Hier in dem Fall ist es ja auch nochmal, glaube ich, für viele Menschen umso schwerer zu verstehen, dass wirklich neben Epstein eben die Ghislaine Maxwell da war, die tatsächlich auch verurteilt ist und im Gefängnis sitzt heute, die ja quasi genau so, wie er da drin verwickelt war, ist. Ne?
Ja.
Und das auch nochmal zu begreifen, dass es auch weibliche Täterinnen, Innen gibt. Ja, jetzt kommen wir in die Grenzen des aktuellen Genderns. Dass es auch weibliche Personen gibt, die zu TäterInnen werden.
Weiblich gelesene Personen.
Danke. Das ist schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Und dann kommen wir wieder in, ja, okay, dann vermeide ich und dann baue ich halt die Realität um mein Weltbild herum oder vermeide das Thema.
Wieder Thema Kongruenz. Ich verhalte mich so, wie mein Selbstbild, dass mein Selbstbild geschützt bleibt, sozusagen.
Ja.
Und ich mag jetzt nochmal, wir haben jetzt ganz viel über die Medien, die Gesellschaft. Und du hattest es zwischenzeitlich auch schon mal gesagt, wir reden viel zu wenig über die Opferperspektive.
Yes.
Über was macht das mit mir als Betroffene? Was macht das mit anderen Betroffenen? Wie geht's den Betroffenen dort drüben eigentlich damit, mit der Gesamtsituation? Lass uns doch einfach noch ein bisschen auch über die Opferperspektive reden oder halt auch diese Frage, wie kann ich mich vor dieser Informationsflut, die da kommt, vielleicht auch schützen? Ne? Wie gestalte ich diesen bewussten Medienumgang oder wie kann ich das Thema auch umgehen, wenn ich sage, ich kann das jetzt gerade nicht?
Ich starte mal mit dem Thema Selbstregulation. Ne? Also wenn ihr merkt, wir haben es schon ein paar Mal angerissen, wenn ihr merkt, das berührt euch dolle, ne? Das ist schwer, da passiert was mit mir. Wir haben schon die Koregulation genannt, ne? Mit anderen sprechen, egal ob fachlich oder privater Natur. Und dann haben wir das Thema Selbstregulation. Ne? Du kannst schauen, was hilft mir, um wieder bei mir anzukommen. Und das kann etwas sein, was dich erdet. Ne? Manche gehen barfuß draußen auf dem Gras, andere legen sich auf den Rücken, auf den Boden. Es kann sein, was dich einfach ein bisschen zentriert. Ne? Da sind wir vielleicht beim Thema Meditation. Das kann etwas sein, was wirklich auf einer Embodiment, also auf einer Körperebene hilft. So ganz klassisch der große Schmetterling, wo man so die Arme vorm Oberkörper überkreuzt, setzt und dann mit den Händen quasi so Schmetterlingsflügel flattern macht auf den Oberarmen.
Patsch,
Na,
patsch,
also
patsch.
da, genau. So, das mal so als ein paar Ideen und Vorschläge. Und am Ende des Tages habt ihr wahrscheinlich selber noch ganz viele Übungen und Skills und da eine Einladung. Mal zu schauen, habe ich die in solchen Momenten präsent? Ne? Also,
Ja.
weil wir denken ja ganz oft bei so Skills und so Sachen, denken wir an Momente, in denen wir getriggert werden, ne? In dem jemand vorbeikommt und ganz laut Trigger ruft und irgendwas Schlimmes passiert. Und wir vergessen aber gerne, dass wir mit unserem traumatisierten Nervensystem, mit unserem traumatisierten Gehirn, mit unserer Hypervigilanz ohne R, Hypervigilanz.
Supi.
Ich hab gelernt von Familie Atalanta, dass ich das immer falsch benutzt habe und auch falsch schreibe. Jetzt verstehe ich auch, warum meine Autokorrekturprogramme das immer wegmachen wollten. Ich dachte, die sind
Oh.
halt nicht so klug wie ich.
Du bist dumm. Ich bin clever.
Bin
Selbst dem
cleverer.
Fremdbild.
So, circling back. Dass wir gerne vergessen oder dass wir solche Situationen wie wir lesen, wir hüpfen in ein Rabbit Hole rein, wir bekommen Nachrichten mit, dass wir solche Situationen gar nicht auf dem Schirm haben, dass wir in solchen Momenten auch unsere Skills, unsere Regulations- und Selbstregulationstools an der Hand haben, brauchen, könnten, sollten. Na, also da eine ganz große Einladung mal zu prüfen, hast du für solche Fälle, für Nachrichten, Medien, Epstein-Files, Ähnliches, hast du da auch Skills, die dir helfen? Kleiner Werbeblock, vielleicht sind die SQS-Übungen für dich spannend. Auf unserer Webseite findest du eine Übungssammlung mit über 20 Lieblingsübungen, die aus unterschiedlichen Kategorien, unterschiedlich lang, mit Videoanleitung, mit Textanleitung und so weiter, haben wir mal zusammengestellt. Wir haben über 150 Einsendungen bekommen und da quasi die beliebtesten und am häufigst genannten quasi kategorisiert aufgenommen. Für kleines Geld könnt ihr euch die auf unserer Webseite kaufen und direkt anwenden und durchtesten. So, das werfe ich mal rein zum Thema Selbstregulation für Betroffene. Was hast du so?
Ich würde gerade das Thema aufmachen wollen. Was macht es mit mir und meiner Geschichte? Weil das, glaube ich, ein Thema ist, was wie immer sowieso so ein Riesenelefant, der berühmte Elefant, welche Farbe hat eure, im Raum steht.
Wahlweise pink, wahlweise blau.
Es ist immer, der Pinke ist immer schon noch mit dabei, oder?
Ja,
Ja.
aber ich glaube, das liegt aber auch an diesem blöden Buch, ne?
Ja, wirklich. Scheiße, jetzt habe ich mich so sehr mit meinen scheiß Sachen abgelenkt.
Mit deinem pinken
Was macht
Elefanten, ne?
das? Ja, Mann, was? Geh weg, bitte. Ich brauche dich gerade nicht. Was macht das mit mir und meiner Geschichte? Das steht ja im Prinzip immer wie der Elefant im Raum. Und wie auch ich merke, so, ich tänzel da so drumherum. Ich merke, das berührt immer wieder was in mir, wenn ich diese Geschichten höre, diese öffentlich-medialen Sachen, wie da wurde mal jemand verurteilt oder da werden Leute eben nicht verurteilt. Da bin ich ja genau bei meiner Geschichte. Also ich setze mal bei meiner Geschichte an, ohne meine Geschichte damit zu meinen. Aber dieses, wie ist das eigentlich für mich, dass da Menschen verurteilt werden, dass Menschen da ihr Recht bekommen und dass da Menschen sind, die eben nicht ihr Recht bekommen, wie ich zum Beispiel oder wie jemand anders, den ich kenne. Was macht das mit mir, außer Wut und Ohnmacht und Trauer? So. Und wie will ich damit leben eigentlich, dass diese Gesellschaft eben nicht die perfekte Gesellschaft ist, die es vielleicht an der Stelle für mich sogar vielleicht bräuchte, ne, die dann sagt, das geht so nicht und wir machen die Strafen härter und die Verurteilungschance ist größer, sondern es bleibt alles so, wie es ist. So, eher so der Standard ist. So. Und das merke ich, das ist super schwer, weil man sich dann damit natürlich in seine eigenen Welten begeben muss und diese Ebene betrachten muss und sehen muss, ich kann dagegen nichts tun. Ich kann gegen diesen Rechtsstaat an der Stelle, an den Entscheidungen, die er getroffen hat, aktuell nichts tun. Oder wie wir, ich habe mich entschieden, aufgrund der Verhältnisse, wie sie sind, nichts zu tun, um mich zu schützen. Auch wenn das für mich bedeutet, weniger Rechte, weniger Entschädigungsleistungen, beziehungsweise keine. Und all solche Sachen. Und da merkt man halt erstmal so, wie diese Epstein-Files sind ganz weit weg, ne, schön fern in Amerika und liegen da auf irgendwelchen Servern der amerikanischen US-Regierung. Aber es ist halt einfach im einzelnen Betroffenen todesaktuell, diese ganzen Konflikte und die ganzen Sachen. Und es ist eben nicht weit weg. Ja.
Ja. Ich finde gerade voll schön, dass du nochmal so das Thema aufgemacht hast. Na, was hat es mit mir zu tun? Und zwar nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene, sondern auch, ah, okay, da hat jemand Recht bekommen, ich habe kein Recht bekommen. Und daraus entstehen ja auch wieder Gefühle. Oder ja. Es gibt ja auch so Fälle, ich habe gerade einen gehört, finde ich auch sehr spannend, wo das war eine junge Frau auch aus, witzigerweise bei mir ums Eck, Bad Oeynhausen, die in England vergewaltigt worden ist und quasi dem Täter aber vergeben hat, in Anführungsstrichen, und mit ihm auch ins Gespräch gegangen ist, quasi so ein Restorative Justice, also bei uns in Deutschland wäre es so Täter-Opfer-Ausgleich-Gespräch geführt hat. Und ihm quasi, also ihn wirklich ihm Verständnis entgegengebracht hat und versucht hat, sein Leben zu verstehen und sie sich wirklich sehr, sehr gut unterhalten haben, so ihre Geschichte dann auch später in den Medien war. Aber ihr war zum Beispiel ganz, ganz dolle wichtig, dass sie nicht als starke Frau bezeichnet wird, weil sie sagt, das war halt ihr Weg, ne? Weil sie nicht wollte, dass andere jetzt denken, oh, das ist the way to go, nur so kann man stark sein. Ne? Ja. Warum erzähle ich das? Weil genau das, ne, solche Narrative, ne, von jemandem, die vergeben hat, von jemandem, die dem Täter in die Augen geschaut hat, dass das gesellschaftlich gesehen stärker und besser ist, als jemand, die sagt, nee, ich mach's nicht, ich zeig den Täter nicht an, weil Punkt, 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 dafür kennen wir leider tausend Gründe, warum man das nicht tun kann, möchte, sollte, würde. Und das ist quasi Verhaltensweisen für Opfer gibt, die besser sind als andere. Ne?
Ja.
Und dass uns das ja auch wiederum in eine Sinnkrise stürzen kann, weil wir dann wieder im Thema Selbstwert und Selbstabwertung sind. Oh Gott, hätte ich doch und könnte ich nicht. Oder nochmal anders, wir haben ja auch viel mit Queens zu tun, die einfach auch schon älteren Semesters sind. Ne? Also die, ich sag mal, 40, 50 aufwärts sind, bei denen die Verjährungsfristen schon lange durch sind. Na, die sagen, selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht mehr. Und wenn sie dann vor so einer Berichterstattung stehen, und da bin ich jetzt gar nicht mehr nur bei Epstein, sondern bei allen möglichen anderen Berichterstattungen, immer wieder damit konfrontiert sind, dass sie nicht die Wahl hatten. Dass als sie jung waren, dass es keine MeToo-Bewegung gab, dass nicht öffentlich über Trauma aufgeklärt wurde, dass sie erst mit 40, 50, 60 verstanden haben, dass sie Missbrauch erlebt haben, aber in dem Moment sie kein Recht mehr bekommen konnten. Ne? Und das macht natürlich auch ganz, ganz viel mit uns.
Richtig. Und wenn man das kann, braucht es an der Stelle halt, glaube ich, sehr viel Raum und Space in diesem, was brauche ich dafür? Und gerade weil bei mir die Frage auch immer wieder top aktuell war und ich jetzt fürs Erste für mich die Entscheidung getroffen habe, weil ich weiß, wie meine Verjährungsfristen sind, es nicht zu tun aus taktischen Gründen, habe ich für mich gesagt, weil, also für euch einfach kurze Backstory, ich bin gerade dabei, Expositionstherapie zu machen, weil ich reden können will. Ich kann nicht reden. Also wenn ich über das Thema reden will, was mir passiert ist, dann kommt da nichts mehr raus. Also mein Sprachproduktionsareal im Gehirn macht quasi einen Komplettaussetzer und es belastet Brocker. Mich sehr. Brocker! Grüße an Brocker. Mein Brocken im Hirn. Ja, das ist ein gutes Bild. Und ich habe quasi für mich jetzt die Expo angefangen in dem Kontext, ich will erzählen können. Und ich habe für mich das Ziel gesetzt, was jetzt für mich mein Aufarbeitungsgoal ist, wo ich hin will. Es gibt die unabhängige Aufarbeitungskommission der Bundesregierung für Missbrauch. Und die machen Anhörungen, entweder schriftlich oder halt auch persönlich oder geht, glaube ich, auch Videocall und so weiter. Oder man kann auch einen Brief schicken, so. Und das möchte ich für mich machen, für mich als Aufarbeitung und auch mit dem Hintergrund, ich möchte was tun, was dann auch was bringt. Und das vielleicht einfach so als Side-Note für, wenn ihr merkt, zum Beispiel die Verjährungsfrist ist durch, weil ihr schon älteres Semester seid. Ich fand das Wort so schön, älteres Semester. Oder weil ihr merkt, ich kann das nicht oder es gibt x Gründe, die dagegen sprechen. Vielleicht ist das was für euch. Ich finde, das hat noch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Es gibt schon eine ganze Weile, aber es ist irgendwie so fast nirgendwo präsent. Ich habe es auch nur durch Zufall, durch meine Anwältin, wo ich damals war, erfahren, dass es das gibt. Also maybe ist das auch ein Schritt für euch, dieses Gefühl zu haben, ich habe meinen Teil beigetragen. Gesellschaftlich und auch für mich. So, weil gerade dieses Schweigen und dieses, ich kann nichts machen, ne, der rennt weiter draußen rum und so und es passiert halt nichts. Und da drüben passiert quasi genau dasselbe, der rennt einfach weiter rum oder er hat genug Geld, um weiter rumrennen zu können. Dieses Phänomen gibt's ja auch. Ja. Einfach nach Möglichkeiten zu suchen, die für jetzt, muss nicht für immer sein, aber für jetzt vielleicht eine Alternativlösung sind. Ja.
Ja, voll. Und ich finde auch ganz spannend, ne? Also das Sprechen vor der unabhängigen Kommission ist für, also ich habe es jetzt schon von einigen gehört, die da waren, war es halt unglaublich erleichternd, da mal einfach die eigene Geschichte aus der eigenen Perspektive erzählen zu dürfen und ernst genommen zu werden. Ne?
Voll.
Und ich finde das da auch eine ganz große Parallele zum Thema Anzeigen und vor Gericht. Ne? Also, dass wenn Betroffene das können und wollen, dass es für sie wirklich auch empowernd war, vor Gericht Aussagen zu können und zu dürfen, weil ja du in der Regel, ne, von einem Set von Menschen bist, die jetzt einmal deine Geschichte, deine Version, deine Geschichte hören und auch der Täter / Täterin anhören muss, was du mit dem Leben, also was mit deinem Leben passiert ist, aufgrund der Taten, die da passiert sind. Also, und dann sind wir wieder, da merken wir wieder, spannend, es kommt immer drauf an, wo stehe ich, ne? Was tut mir gut? Den einen tut das gut, das in der Therapie zu bearbeiten, zu sagen, das bleibt da. Den anderen tut es gut, das in der Kommission aufzuarbeiten, weil das keine rechtlichen Konsequenzen hat. Das finde ich auch nochmal wichtig und spannend, ne? Die Aussagen, bei der unabhängigen Aufarbeitungskommission haben keine rechtlichen Konsequenzen, da wird niemand angezeigt und so weiter. Es geht wirklich nur um eine Aufarbeitung, damit im Prinzip die Bundesregierung mehr Zahlen, mehr Informationen bekommt über das, was da eigentlich so passiert, hinter verschlossenen Türen und im Dunkelfeld in der Regel, ne, ohne Anzeige. Ja. Versus vor Gericht, den einen hilft's, für die anderen ist das absolute Horror und die wollen da gar nicht hin. Ne? Also da merken wir einfach, es ist gar nicht die Situation selbst, die total hilfreich oder triggernd ist, sondern es ist das, was mir persönlich als Individuum an meinem Stand der Aufarbeitung im Hier und Jetzt hilfreich erscheint und wo ich mich vielleicht auch darauf vorbereiten kann und möchte.
Richtig. Und an der Stelle ist halt einfach Egoismus angebracht.
Ja.
Ihr entscheidet, was für euch gut ist. Und auch wenn Menschen drängen, ihr müsst jetzt anzeigen, tut das nicht. Ich habe das einmal gemacht, in einem anderen Fall, es war Todesarsch. Also für sowas muss man ready sein, sowas muss man vorbereiten. Für sowas geht man, by the way, vorher zum Anwalt. Dinge, die ich gelernt habe, die ich nie wieder so machen würde wie früher. Nämlich direkt auf die Polizeiwache gehen, nie wieder. Dafür haben wir auch ganz viele coole Folgen. Ich habe auch letztens über die kam die schon raus? Die kam jetzt gerade raus über das Aussagen psychologische Gutachten. Mhm. Das kann man ja auch tatsächlich machen, ohne dass es vom Gericht angefordert wurde, sondern für sich. Weil das hatte ich auch dann so überlegt, wäre ja auch eine übelst coole Sache, mit einem Psychologen drüber zu reden, weil ich ja halt auch oft den Struggle habe, ist das überhaupt real, was ich da an Gedanken habe, an Erinnerungen, weil ich ganz oft damit zu kämpfen habe, so, ja, vielleicht war es ja gar nicht so schlimm oder so, oder dass es auch mal ganz interessant wäre, so ein psychologisches Gutachten, bevor man sich überlegt, ob man sich in den Strudel des Gerichtsverfahrens stürzt, für sich erstmal sowas abzuklappern und zu gucken, wie sieht denn das aus? Also wie verwertbar sind denn meine Sachen überhaupt? Das sind alles so Gedanken und so Steinchen, sage ich mal, wo man sich stattdessen mit gut beschäftigen kann, als die Epstein-Files zu lesen. Wenn man sagt oder merkt, es macht was mit mir, es belastet mich, irgendwas da dran an dieser ganzen Geschichte ist quasi der Fakt, der an meiner Geschichte angreift und mich, also ich finde es immer so, diese Trigger sind für mich mittlerweile, ich werde es bereuen, weil meine Therapeutin hört diesen Podcast und kommt dann immer in Scheißsituationen mit meinen Zitaten ums Eck, aber Trigger sind
Grüße.
Grüße, bitte tun Sie es nicht. Trigger sind für mich mittlerweile wie so Marker, wo so ein Fähnchen reingesteckt wird, also da, wo es wehtut, wo so ein Fähnchen reingesteckt, so ein, kennt ihr noch diese kleinen, oder so ein Regenschirmchen von diesen Cocktails, wo quasi dran steht, wäre ganz nett, wenn du hier nochmal hinguckst, warum das so schlimm oder warum das so schmerzhaft ist, woran man dann quasi weitere Schritte ableiten kann, die sinnvoll sind. Also wenn man merkt, so, ich stoße immer bei diesem Part so sehr auf oder das belastet mich so oder da werde ich immer so hyperemotional und raste aus oder was weiß ich was, ne? Also so eine Sache, wo es einfach immer piekt. So. Wenn es einmal piekt, gleich noch den Schirm reinsetzen und quasi gucken, was ist denn da dahinter, therapeutisch, coachmäßig, was auch immer ihr bevorzugt. Und diese kleinen Triggermomente zu nutzen, zu schauen, was schreit denn da um Hilfe oder wo ist denn da die Verletzung oder was braucht's denn an der Stelle? Also quasi eure eigenen kleinen Epstein-Files aufzumachen und zu gucken, was sind denn da für Dokumente in meiner Seele? Also jetzt nicht Tatdokumente, sondern was sind denn da für kleine Notizzettel-Dokumente an meiner Seele, die sagen, so darf das nicht sein oder also so krasse Frustmomente. Meine Damen und Herren, es ist 12.11 Uhr. Wir befinden uns in der Mittagsruhe. Warum bohrt ihr? Anyways, kurze Ablenkung. Danke, Bohrer, für die Ablenkung. Einfach sozusagen zu gucken, was sind die kleinen Zettelchen an meiner Seele, die quasi da sind, die Heilung und Unterstützung brauchen. Also wo sagt meine Seele, ey, das kommt immer wieder. Also das sagt meine Therapeutin seit 10 Jahren. Das Schöne ist, die Sachen, die wirklich schlimm sind, kommen immer wieder. Brauchst dich gar nicht drauf zu stürzen und zuzusehen, dass du die irgendwie festhältst oder so. Die kommen sowieso immer wieder. Ein bisschen anderer Deckmantel manchmal, aber kann sich total rein entspannen in die Scheiße. Theoretisch. genau, und dann halt einfach zu gucken. So eine Zettelsammlung anzulegen, vielleicht auch physisch, vielleicht als Miro-Board. Ich liebe Miro-Boards mittlerweile. Ja, und einfach zu schauen, was ist das? Und dann zu schauen, was würde mir damit helfen? Zettelchen für Zettelchen. Und seine eigenen Zettelsammlung, seine eigenen Files anzuschauen, zu gucken, was brauche ich. Ja.
Schön.
Ja.
Ja, damit sind wir quasi am Ende der Folge, ne?
Ja. Quasi, quasi.
Quasi. Überleg gerade, habe ich noch kluge Last Words?
Vielleicht, wir nehmen die Unklugen.
Wir nehmen die Unklugen. Ich finde es schön, dass wir heute ungewöhnlicherweise mal über einen sehr, sehr aktuellen Fall gesprochen haben.
Mhm. Ja.
Ich finde es schön, dass wir es auf einer, ja, auf einer Survivor Queen-Ebene tun. Ne? Nicht mit einem journalistischen Anspruch, sondern den Fall eher haben, um daran psychologische, psychische Mechanismen aufzuzeigen, sowohl bei uns als Betroffene, als auch bei Nicht-Betroffenen, als auch gesamtgesellschaftliche Mechanismen. Ja. Kann mir vorstellen, dass wir das Format immer mal wieder machen, wenn was präsent ist und es auffällt. Also da auch eine Einladung an euch, die uns zuhören. Hat euch das Format heute gefallen? Und vielleicht habt ihr auch noch andere Themen, wo ihr sagt, sprecht doch mal darüber. Also genau, das finde ich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, ja, auch unser Hin und Her. Wir haben ja auch beide andere Lebensrealitäten, andere Hintergründe, auch zu hören, wie du manche Sachen siehst. Ich vermute, ich habe dich ein bisschen Epstein-educated heute.
Ja, ich habe heute gelernt, dass da auch eine Frau beteiligt war und andere Dinge, dass der verurteilt wurde und sich suizidiert hat. Das hatte ich tatsächlich, und ich glaube, das kam mir jetzt erst so im Laufe des Gespräches, weil du gesagt hast, dass das vor 2 Jahren schon mal, also dass das schon eine ganze Weile aktuell war. Ich meine, irgendwo, irgendwann das gehört zu haben, dass sich da irgendjemand in dem Gefängnis suizidiert hat, wegen irgend so was Schlimmem. Jetzt weiß ich, wer es war. Vielen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich mochte das auch sehr gerne, das Ping-Pong, das Hin und Her. Und ich habe gemerkt, bevor wir das jetzt hier auch gemacht haben, ich habe immer großen Respekt, irgendwelche aktuellen Themen aufzumachen, eben weil ich nicht den Anspruch an mich habe, journalistisch zu arbeiten, und ich Turbo-Respekt vor Menschen habe, die gut journalistisch arbeiten an der Stelle. Grüße gehen raus an Menschen, die das tun. Und dass ich eben als so Mensch, der eben da nicht drinsteht im Thema und die Hintergründe nicht kennt, mich schwer tue, dann zu sagen, ja, safe, lass mal Podcast, Digga, gib mir irgendein Thema, ich laber da halt einfach drüber. Und so fand ich das eine schöne Lösung, weil wir ja eben nicht über die Sache selbst, und ich glaube, über die Sache selbst gibt's auch schon viel zu viel, sondern dass wir eben über das davor, dahinter, dazwischen, daneben, drüber, drunter geredet haben, was durch diesen Raum Epstein-Files eigentlich entsteht. Die systemische Wirkung des Ganzen, möchte ich es mal taufen. Das fand ich cool. Ja, also ja. Format systemische Einordnung von geopolitischen Weltthemen.
Mit Blick auf Traumapsychologie.
Und sexualisierte Gewalt.
Yay.
Ja, das klingt super Bachelorarbeitsthema.
Das klingt sehr nischig.
Sehr nischig. Es gibt Publikum für Nischen.
Noch kurz zum Thema, wo kann man weiterschauen? Ne? Ich habe euch vorhin schon den Mordlust-Podcast empfohlen. Zum Thema Betroffenensicht. Ist natürlich harter Tobak, ne? Aber wenn ihr sagt, ich möchte mich informieren, aber ich möchte eine Betroffenensicht lesen, dann könnte das Buch von Virginia Joffrey, ich verlinke es euch unten, Joffrey wird auch etwas schwierig geschrieben, G-I-U-F-F-R-E mit...
Okay, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, gut.
Ja. Die Giuffre, sie ist, genau, eine der Kronzeuginnen, Hauptzeuginnen gewesen, die wirklich sehr, sehr öffentlich über alles gesprochen hat. Und das Spannende oder das leider entsetzlich Erschreckende ist, dass das FBI eben gefunden hat, rausgefunden hat, dass die Geschichten der anderen ihrer sehr, sehr ähneln, slash wirklich genau gleich sind. Ne? Also das heißt, wenn ihr ihre Geschichte lest, könnt ihr im Hinterkopf haben, okay, das ist eine beispielhafte Geschichte für ganz, ganz viele, die da durchgegangen sind. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen, aber viel davon gehört und sie wird auch sehr explizit, sehr bildlich. Aber da haben wir dann wirklich mal die Berichterstattung von einer Betroffenen. In Klammern, sie lebt leider auch nicht mehr.
Scheiße. Alles klar.
Genau. Ja. Ansonsten bleibt mir für heute nur zu sagen, dann bin ich ready mit meinen Last Words. Achtet gut auf euch. Ihr merkt, wir sind heute mit euch in ein Rabbit Hole reingehüpft, ohne reinzuhüpfen, und wir hatten trotzdem ganz
Wir
schön
haben
viel zum.
quasi den Rabbit Hole Tunnel einmal so umgraben
Genau.
quasi.
Genau. Und haben so ein bisschen beschrieben, wie das Rabbit Hole so aussieht und an welchen Stellen man so abbiegen kann. Also wie das Netzwerk dieses Rabbit Holes so aussieht. Und wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen Einsortierung geben konnten, dass ihr gemerkt habt, ihr seid da nicht alleine mit dem Thema, dass ihr gemerkt habt, welche typischen Gefühle, Gedanken und Muster bei euch aufkommen können, vielleicht aufgekommen sind, dass ihr da ein bisschen mehr Sortierung zu habt. Und auch, wenn ihr jetzt in Zukunft mit anderen Menschen drüber sprecht oder andere Menschen drüber sprechen hört, dass ihr da auch so ein bisschen so ein paar Metakategorien, Kisten im Hinterkopf habt und wisst, ah ja, okay, das ist jetzt gerade Victim Blaming, der Mensch tut das gerade aus Schutz für sich. Ah ja, okay, Happy Wall Syndrome. Na, also, dass es für euch ein bisschen leichter wird, in Zukunft mit dem Thema umzugehen, egal wie tief oder nicht tief ihr einsteigen mögt.
Voll. Ich habe mir gerade das Wort Kronzeugin aufgeschrieben, weil es passt super zum Survivor Queen sein.
Witzig.
Weil, naja, du bist halt Kronzeugin für deine Story.
Ja.
So, als Queen, King, Queen.
Ja.
Setz dir dein Krönchen auf. Girl, Bro. Was ist eigentlich so eine neutrale so Formulierung für Girl, Bro, yo, für so queere Menschen?
Müssen wir mal
Ah, denke
nachschauen.
ich nochmal drüber nach.
Ja.
Wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Ja. Nee, voll. Ich habe voll viel heute mitgenommen. An Gedanken, an klugen Aussagen, die mir meine Therapeutin wieder vorhalten kann, wenn sie diesen Podcast hört. Danke für nichts. Für meinen Vergangenheits-Ich. Ja. Und bleibt sicher da draußen. Macht langsam. Es rennt nichts weg. Das ist ja das Tolle an der digitalen Welt. Es ist für fast immer zugänglich. Ja, passt einfach auf euch auf. Ich glaube, ich mag euch noch heute mitgeben und mitsagen.
Okidoki, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind
Dankeschön.
Manuön und Familie Atalanta, beziehungsweise Nina von Familie Atalanta. Wir sind von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation. Wenn ihr unsere Arbeit gut findet, könnt ihr uns ganz ohne Geld einfach eine Bewertung dalassen, sowohl über alle Podcast-Plattformen als auch könntet ihr ganz crazy Survivor Queen googeln und uns bei Google eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns über Spenden, egal ob ihr uns eine Einmalspende rüberschubst oder eine monatliche Spende, oder ihr schließt ein Survivor Queen Abo ab, dann ist es keine Spende, sondern einfach ein Abo. Wir haben letztens gelernt, das kann man als mentales Fitnessstudio sehen. Jeden Monat zwei Live-Events inklusive im Abo und Zugriff auf über 30 aufgezeichnete 90 Minuten Deep Dive Webinare. Zu allen möglichen Themen, wie zum Thema Dissoziation, zum Thema Finanzierungsmöglichkeiten für Therapie abseits vom Fonds sexueller Missbrauch, zum Thema Trauma, ADHS, Autismus, zum Thema Masking und noch vielem, vielem mehr. Also, Survivor Queen Abo, it is maybe für euch. Wir hören uns
Oder?
in, oder?
Noch nicht, ich will noch, oder? Ihr kommt uns einfach mal Dienstag bei Twitch besuchen. Wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns zusammen Abendbrot essen wollt und ein bisschen Fun zusammen haben wollt.
Yes, jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr live auf Twitch sammeln
Manchmal
wir
länger.
zusammen, manchmal länger, sammeln wir ohne groß Programm einfach zusammen, sind zusammen da. Aktuell lesen wir die Bravos aus den 80ern, fragt mich nicht warum.
Wenn ihr also euer Horoskop von 1989 hören wollt, dann kommt unbedingt vorbei.
Genau,
es
so
lohnt
ist
sich.
Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, danke für fast 6 Jahre Survivor Queen und MeToo Podcast. Abgefahren langes Projekt. Wir haben mittlerweile, ich glaube, über 150.000 Downloads über die Jahre erhalten von euch. Ihr seid krass, ihr seid toll. Falls ihr uns noch nicht abonniert, klickt gerne einmal auf Abonnieren. Das hilft dem Algorithmus immer zu sehen, dass wir ein cooler und relevanter Podcast sind und dass wir dann auch anderen Menschen vorgeschlagen und angezeigt werden. Und damit passt gut auf euch auf. Schaut, ob ihr eine Runde Selbst- oder Co-Regulation braucht. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Bis bald!
Sind wir